Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
Bei carnivoro.eu gibt es jetzt 10% auf deinen Einkauf mit dem Code Carnitaria. Carnivoro bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung, wie zum Beispiel getrocknete Innereienkapseln. Leber ist das nährstoffdichteste Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralien. Wenn es dir schwerfällt, Innereien zu essen, dann ist Beef Liver von Carnivoro eine gute Ergänzung. Oder wem es zu aufwendig ist, Knochenbrühe selbst herzustellen, der kann das Bone Broth Pulver in Wasser einrühren. Magnesiumglycinat ist eine gute Wahl, wenn man zu Krämpfen neigt, und gleichzeitig beeinflusst es nicht die Verdauung. Gallensäurepulver unterstützt zu Beginn die Fettverdauung. Demnächst gibt es auch Elektrolyte von Carnivoro. Sichere dir jetzt mit dem Code Carnitaria 10% auf deinen ersten Einkauf.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Chris zu Gast. Er war schon mal im Podcast, aber damals war es nur Audio. Vor vielen Jahren, er ist schon länger Carnivore als ich, ist jetzt 28 Jahre alt und seit neuestem Teil unseres Carnitaria-Teams, nämlich als Copywriter. Ja, Chris, stell dich doch mal vor.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir arbeiten jetzt seit 3 Monaten zusammen, stimmt das? Ja,
im Januar. Ein Jahr.
Und ich ernähre mich seit 2019 Carnivore. Immer mal wieder mit Unterbrechungen. Ich habe hier und da mal probiert, ein paar andere Essensgruppen zu integrieren in meinen Ernährungsplan. Und ja, ich stelle immer wieder fest, dass für mich Strict Carnivore am besten funktioniert. Und ich bin auch gerade wieder dabei, mich umzustellen. Ich habe einiges an Gewicht draufgepackt in den letzten Monaten. Und ich erinnere mich gerade, Zero Carb ist jetzt der dritte Tag. Und ich merke ein bisschen, dass die Adaption mir schwerfällt. Das ist was, da habe ich mich noch nicht so dran gewöhnt. Die letzten 3-4 Monate habe ich schon relativ carblastig gegessen. Also bestimmt, sagen wir so, 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ja, das ist ordentlich. Dann habe ich so langsam reduziert im letzten Monat bis zu 20 und jetzt habe ich gar keine Kohlenhydrate drin. Und ja, ein bisschen merke ich also diesen Treibstoffwechsel und dass meine Energie jetzt nicht gerade auf Höchstlevel ist, aber ich merke schon so die ersten Fortschritte. Also mein Blutzuckerspiegel ist konstant, also ich habe nicht so diese Achterbahn, dieses Energie auf und dann diesen Abfall, ich schlafe besser und vor allen Dingen, ich nehme ein bisschen Gewicht ab. Also ja, vor allem jetzt erstmal Wassergewicht, aber das merkt man auch schon beim Training, das ist schon hilfreich.
Deine Frau ist ja im Moment schwanger, das heißt, da ist man ja meistens mit schwanger, ne?
Das stimmt. Das stimmt.
Aber erzähl doch mal, wie du eigentlich vor 5 Jahren oder vor 5,5 Jahren auf Carnivore gekommen bist.
Also primär war das bei mir bedingt durch Neurodermitis. Das ist eine Krankheit, die mich eigentlich mein Leben lang begleitet. Das ist bei mir kurz nach der Geburt aufgetreten. Hat auch damit zu tun gehabt, dass ich eine Kaiserschnittgeburt war. Und ich hatte es primär nur im Gesicht, an den Händen und es war jetzt nicht wirklich signifikant. Hat sich dann später verwachsen, so im Alter von 19. Und kam dann aber richtig so mit 18, 19 Jahren wieder, als ich auch angefangen habe, wirklich Sport intensiver zu machen. Ich habe mich damals vegan ernährt, wie das damals in der Fitnessszene so gang und gäbe war. Da waren so die Leute wie Karl S. und Tim Gabel, die empfohlen haben, kiloweise Trockenfrüchte zu essen und Haferflocken und Weizenkleie. Und all diese Dinge standen da auch auf meinem Ernährungsplan. Und da war meine Neurodermitis zum ersten Mal richtig, richtig schlimm, bis zu dem Punkt, an dem ich eigentlich vom Scheitel bis zur Sohle Hautprobleme hatte und keine Nacht mehr als 2 Stunden geschlafen habe. Und Ärzte konnten mir schon als Kind nicht wirklich helfen. Die haben mir Cortisonsalben verschrieben. Und das hat dazu geführt, dass es kurzzeitig besser wurde, dann wieder schlechter. Und das war halt die Methode der Wahl. Und viel mehr gab es da eigentlich nicht, so was Behandlung anging. Also habe ich mich irgendwie versucht, alternativ zu informieren. Und ja, da bin ich halt auf verschiedene Ernährungsformen gekommen. So habe ich halt einiges probiert. Von vegan bin ich dann relativ schnell zum Autoimmunprotokoll gekommen. Das ist eine Paleo-Ernährung, wo grünes Gemüse erlaubt ist, Fleisch ist erlaubt. In meinem Fall waren Eier nicht erlaubt. Kartoffeln waren erlaubt, also ein paar Wurzelgemüsesorten, viele Gewürze und pro Tag, glaube ich, so an die 200 Gramm Obst. Und so habe ich mich dann eine ganze Weile ernährt und habe gemerkt, dass sich das eigentlich schon, ja, schon relativ stark verbessert. Also ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so starken Juckreiz hatte und zum ersten Mal konnte ich wirklich diese Verbindung zwischen Darm und Haut herstellen. Die, ja, dann sind auch so Begriffe wie Leaky Gut gefallen und andere Dinge. Und ja, so habe ich mich erst mal mit Ernährung beschäftigt. Das war so der Hauptauslöser.
Und warum, woher wusstest du, dass du keine Eier essen solltest bei dem AIP-Protokoll?
Das stand da einfach drauf und es gab die Begründung, dass im Eiweiß ein Fressschutzstoff ist, Avidin, der dann soll, dass das Eigelb, also das spätere Küken, dann angegriffen wird. Und das hat, ja, dem wird ja auch nachgewiesen, dass es schädigend für die Darmschleimwaut sein kann. Und dem wird es nicht empfohlen. Ich habe es weggelassen.
Und Milchprodukte hast du auch weggelassen, ne?
Komplett, ja, alles, nichts.
Ja. Ja, und dann bist du aber irgendwie weitergegangen zu Carnivore.
Ja, das Problem war, mir wurde immer gesagt, dass ich sehr viele Kohlenhydrate essen sollte. Und ich war, ja, ich habe halt viel, viel Sport gemacht, 2, 3 Stunden am Tag. Und ich hatte halt immer dieses Dogma im Kopf, dass man tatsächlich ohne Kohlenhydrate nicht wirklich kräftiger wird. Und das, ja, die Ketose, ketogene Diät und solche Dinge, die wusste ich nichts von. Das war damals für mich kein Begriff und ich dachte, gut, Fett als Energieträger funktioniert nicht, das macht mich nur dick und ich brauche Kohlenhydrate. Und da meinem Autoimmunprotokoll nicht viele Kohlenhydrate erlaubt waren und ich auch nicht so der Fan von Fleisch war und ich dachte immer, meine Verdauungsprobleme kommen auch vom Fleisch. Die kommen daher, weil nach großen Eiweißmahlzeiten hatte ich immer das Problem, dass ich mich irgendwie aufgebläht gefühlt habe und träge und schwer. Deshalb habe ich halt sehr, sehr viel grünes Gemüse gegessen. Also viel, viel Brokkoli. Ich habe mir immer diesen Tiefkühlbrokkoli reingefahren. Das waren dann bestimmt so, das war bestimmt 1 Kilo am Tag. Also, und grüne Bohnen habe ich gegessen, manchmal Kaisergemüse und davon einfach als Füllstoff sehr, sehr viel. Viel Kokosöl dazu, ein bisschen Süßkartoffel und 200, 300 Gramm Steak Tartar, gebraten, mageres Rindfleisch. Das war so die Mahlzeit meiner Wahl. Und ich habe gemerkt, dass meine Neurodermitis dann langsam wieder schlechter wurde. Auch gerade wenn das Stresslevel höher war, ich habe zu der Zeit noch studiert, da habe ich gemerkt, dass, ja, dass dann nichts wirklich besser wird. Im Gegenteil, es ist schlechter geworden. Und dann habe ich halt versucht, an anderen Stellschrauben irgendwie meine Gesundheit zu optimieren. Ich bin natürlich auch zu Heilpraktikern gegangen. Die haben mir dann verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, Supplements empfohlen. Die haben mir aber nie wirklich geholfen. Und ich habe dann geguckt auf meine Schlafqualität, ob die gut ist. Und ja, der Schlaf vor Mitternacht, der zirkadiane Rhythmus, das waren alles so Themen. Die haben alles ein bisschen verbessert, aber das waren. Ja, es waren wirklich nicht relevant. Es waren winzige Verbesserungen, bis ich dann irgendwann gehört habe, dass Michaela Petersen, also die Tochter von Jordan Petersen, von dem ich eigentlich ziemlich angetan war, ich habe viele Bücher gelesen von dem Mann und dachte mir, ja, okay, ist ja interessant, dass die Tochter sich so ernährt und dass sie auch Autoimmunprobleme hat. Und ja, Depressionen waren damals bei mir jetzt rückbetrachtend vielleicht auch ein Thema. Ich habe mich immer wirklich apathisch gefühlt, hatte nicht wirklich Freude am Leben, also mich so durch den Tag geschleppt und das war eine relativ flache Stimmung. Und ja, klar, wenn man sich, also der Ernährungsplan war auch extrem strikt, sehr, sehr strikte Tagesabläufe hatte ich. Wenn man so lebt und nicht wirklich viele Nährstoffe zur Verfügung hat, dann braucht man sich nicht wundern, wenn ich so zurückblicke. Und Ja, über die habe ich dann erfahren, dass sie diese in Anführungszeichen damals extrem restriktive Carnivore-Diät für sich entdeckt hat und dadurch ihre Arthritis geheilt hat, was ja auch wirklich eine sehr, sehr starke Autoimmunkrankheit ist. Und ich wusste, Neurodermitis ist auch eine Autoimmunkrankheit, alles Übel der Krankheiten beginnt halt im Darm mit Leaky Gut, mit einer löchrigen Darmschleimwand. Und ja, dann habe ich gedacht, ja, warum probiere ich das nicht einfach? Warum nicht? So, ja, dann direkt angefangen. Also relativ, ja, von jetzt auch gleich die Kohlenhydrate komplett rausgenommen, Gemüse komplett rausgenommen. Man muss dazu sagen, ich habe, weil ich so viel Gemüse gegessen habe, auch sehr viele Verdauungsenzyme genommen. Ich hatte damals Beta-Inhibitor-HCL-Tabletten, die, ja, empfiehlt man ja heute noch, wenn man gerade anfängt, sehr proteinreich zu essen, um einfach die Magensäure langsam zu ersetzen. Und ja, dann reduziert man die und nimmt die dann langsam weg, und davon habe ich wirklich extrem viele zu mir genommen. Ich glaube, ich habe im Monat 300 € für diese Tabletten ausgegeben, einfach nur, damit ich normal mein Essen verdauen konnte. Und da, die habe ich am Anfang dann auch zu mir genommen, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich die überhaupt nicht mehr brauche, wo ich dann die ganzen Ballaststoffe weglasse. Also ich habe gar keine mehr gebraucht. Ja.
Ich habe nämlich jetzt auch erfahren, dass diese Beta-Inhibitor-HCL-Kapseln Baumwollsamenöl enthalten. Und jeder, der sich mal mit der Geschichte des Fettes in Amerika, der Pflanzenöle, auseinandergesetzt hat, dann war es ja immer das Problem, dass sie bei der Baumwollproduktion diese ganzen Samen übrig hatten und sich dann überlegt haben, was können wir damit machen. Aber die waren so hochgiftig, dass man also irgendwelche Verfahren entwickeln musste, um diesen Giftgehalt rauszubekommen. Und so hat man ja dieses Crisco dann hergestellt, eben mit diesem Lösungsverfahren, dass also diese Giftstoffe durch Lösungsmittel herausgefiltert werden. Und jetzt stecken die ausgerechnet dieses Baumwollsamenöl, was so giftig ist, steckt in diesen Beta-Inhibitor-HCL-Kapseln. Da war ich jetzt gestern sehr geschockt, als ich das erfahren habe. Und ich habe also auch von Leuten, die das hinzugefügt haben, weil sie sich eine Verbesserung der Verdauung erwartet hatten, erfahren, dass sie eigentlich keine Verbesserung dadurch bekamen und es dann relativ schnell wieder weggelassen haben, ja.
Das ist sicherlich in der Hülle, ne? In der Mitte ist ja eigentlich nur also diese pulverisierte Säure. Das, ja.
Ich weiß
Ich
es nicht.
vielleicht auch als Bindemittel, keine Ahnung. Das schockiert mich auch, hätte ich nicht gedacht, aber naja, okay. Wie
Ja.
ein Mensch seine Finger hat und Geld im Spiel ist, dann passieren halt solche Dinge.
Ja, und dann hast du das also weggelassen. Und wie war es dann mit deiner Muskelkraft? Wie war es mit den fehlenden Kohlenhydraten?
Am Anfang, ja, nicht ganz so optimal, aber das war eine ganz, ganz kurze Periode, wo ich mich ein bisschen müde gefühlt habe. Viel Kraft habe ich nicht verloren und danach ging es tatsächlich steil bergauf. Also nicht nur was den Muskelaufbau anging, sondern auch was einfach so die Klarheit, die geistige Klarheit anging beim Sport, und die Kondition, das Lungenvolumen hat sich verbessert. Tatsächlich, ja. Alles, also die Runden beim Sparring waren nicht mehr so atemraum. Also die haben mir nicht mehr so den Atem genommen, und ich hatte die Fähigkeit beim Training einen klaren Kopf zu haben. Das war schon signifikant, wirklich. Nach einem Monat habe ich das gemerkt. Und ja, was ich noch gemerkt habe, war, dass ich wesentlich weniger Muskelkater hatte. Und ich konnte mein Trainingsvolumen immer mehr verbessern, also immer mehr erhöhen. Also das war problemlos der Fall. Früher konnte ich mir gar nicht vorstellen, so viel Volumen zu fahren in einem Training, so viel zu machen, weil ich hätte eine Woche gebraucht, um mich zu erholen. Gefühlt. Hat wirklich relativ schnell eingepegelt.
Und die Neurodermitis?
Die ist weggegangen. Also die war komplett weg. Vereinzelt war sie nochmal da, gerade wenn es so stressig wurde im Leben, gerade wenn ich viel trainiert habe, wenig Schlaf. Da hatte ich nochmal Probleme, aber mit der Zeit war sie komplett verschwunden. Und das war wirklich ein sehr, sehr schwerer Fall. Also vom Scheitel bis zur Sohle, im Gesicht, an den Handinnenflächen hatte ich Neurodermitis, überall. Also, na klar, das geht nicht von jetzt auf gleich, aber Ich habe gemerkt, also allein schon durch die fehlenden Kohlenhydrate hatte ich nicht mehr so dieser Juckreiz war weg, die Entzündungsreaktion war nicht so stark in der Haut. Und von da an konnte ich besser schlafen und alles ist leichter abgeheilt. Also nach einem Monat waren, ich würde sagen, 98% weg.
Und du hast aber dann natürlich relativ hohe Mengen Fleisch gegessen, oder? Für dieses Trainingsvolumen, was du hattest.
Es ging. Ich hatte auch gar nicht so großen Appetit. Ich habe ungefähr, ich habe damals auch noch weniger gewogen. Ich habe ungefähr 900 Gramm Fleisch gegessen. Ich bin 1,84 groß und habe zu der Zeit 80 Kilo gewogen ungefähr. Ja, genau.
Ja, und irgendwann bist du dann ja auch auf Rohkarnivor übergegangen.
Ja, das. Ich habe es einfach mal. Es war auch so eine Sache. Es war bedingt durch die Verdauung hauptsächlich. Also ich hatte manchmal noch das Problem, dass vielleicht lag es auch an meinem Beta-HCL-Konsum. Ich hatte manchmal noch das Problem, dass mir Fleisch schwer am Magen liegt. Und gerade wenn ich Wasser trinke, musste immer sehr, sehr genau darauf achten, nach dem Essen keinen Schluck Wasser zu trinken, weil dann habe ich Sodbrennen bekommen und hatte andere Probleme. Und ich habe dann eigentlich immer Durst gehabt, die ganze Zeit. Und ich habe dann 4, 5 Stunden gewartet, bis ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Und dann ging es einigermaßen. Und ich habe dann ja, von Rohkarnivor erfahren und fand das erstmal sehr, 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 sehr abwegig, sehr, sehr verrückt. Aber ich dachte, ich probiere es mal, weil dieser Gedanke schien mir natürlich sehr logisch, dass die ganzen Enzyme und Bakterien enthalten sind. Und wenn man das Mikrobiom des Darms bedenkt und generell die Tatsache, dass wir mehr Bakterien sind als Zelle, also als menschliches Individuum, das ist sehr verrückt, war mir klar, dass ich dann vielleicht einfach mal probiere, eine Mahlzeit roh zu essen. Ich habe mir dann Steak Tartar geholt, was ja nicht unüblich ist, roh zu essen. Für mich war es vom Geschmack her sehr, sehr unüblich, aber ich habe es gegessen. Ich hatte keinen, es war wirklich kein Genuss, die Konsistenz, der Geschmack, alles sehr, sehr ungewohnt, aber ich habe mich danach sehr, sehr gut gefühlt. Noch nie so gut nach einer Mahlzeit. Also ich hatte kein Völlegefühl im Bauch, war sehr wach. Ja, habe mich einfach wohl gefühlt. Und danach habe ich das schon einige Male öfter probiert, bis ich es dann ganz so gemacht habe. Ich habe dann einige Sachen mehr probiert. Ich habe dann rohe Leber probiert, natürlich nur aus bester Qualität. Und als ich die probiert habe, habe ich zum ersten Mal wirklich, man redet in der Raw-Carnivore-Szene immer von so High-Gefühlen und allem Möglichen durch die Nährstoffe. Und das kann ich tatsächlich unterschreiben. Und es war so, dass ich mich sehr, also wirklich sehr wohl gefühlt habe, fast schon glücklich das erste Mal. Und es hat auch natürlich meine Leistungsfähigkeit um einiges verbessert. Ja, und vor allen Dingen auch meinen Schlaf. Also ich merke das, das mache ich heute immer noch manchmal. Ich esse abends so ein paar kleine Stücke rohe Leber und habe dann wesentlich bessere Träume und wache erholter auf.
Ja, schön. Du hast dann auch teilweise kein Salz dazu genommen. Das lag wahrscheinlich dann auch an dem Durst und so, ne?
Das ist korrekt, ja. Salz hat, ich bin extrem durstig geworden und ja, ich glaube, es ja einige Theorien gibt, sehr, sehr viele Meinungen zu den Elektrolyten. Ich habe es nicht vermisst. Ich habe es überhaupt nicht vermisst. Ich hatte keine Krämpfe, gar nichts. Und es war halt eher eine Geschmackssache. Und wenn ich mein Essen mehr salze, dann kann ich auch mehr zu mir nehmen, natürlich. Ja, es regt ja anscheinend auch die Salzsäurebildung im Magen an. Aber es hat für mich keinerlei Probleme gegeben ohne Salz. Im Gegenteil, ich hatte halt weniger Durst, was meine Verdauung besser gemacht hat. Und ja, nichts davon.
Okay. Ja, und jetzt bist dann irgendwie wieder ein bisschen ins Schludern gekommen. Du hattest irgendwie auch mal von deiner Oma geredet, dass du dann der Oma gegenüber natürlich es nicht aushältst, dass du ihr dann sagst, nein, ich kann das nicht essen.
Ah, ja, das sind so Punkte. Ich habe ja das Glück. Ich habe lange, lange Zeit sehr, sehr restriktiv gegessen und da ist es dann halt so, dass also ich hatte nicht wirklich eine Beziehung zu diesen Dingen, aber ich dachte, ich probiere es mal wieder aus. Meine Haut ist gut, also mir geht es gut, ich fühle mich wach. Warum nicht einfach mal eine Ausnahme machen? Solche Gedanken kennt jeder, der irgendwie eine lange Zeit eine Diät macht und dann gönnt man sich mal halt was und bei solchen Anlässen sage ich dann halt nicht nein, wenn meine Großmutter mir was, also in der Familie ist es ja immer so eine Sache, ne? Wenn was mit Liebe zubereitet ist, dann kann ich da schwer nein sagen. Aber das war nicht der Grund, weil ich hab viel, viel zugenommen, weil ich habe ein bisschen experimentiert, auch mit Kohlenhydraten hier und da mal. Und ich habe gemerkt, natürlich sowas, was Maximalkraft angeht und solche Dinge, ist es ganz sinnvoll, mal ein bisschen Kohlenhydrate im Training zu integrieren. Nicht viele, aber ich wollte mal gucken, wie weit kann ich gehen, wie viel Masse kann ich gut aufbauen und wie weit fühle ich mich dann noch wohl. Und dann kommt natürlich auch noch ein bisschen Bequemlichkeit im Alltag hinzu. Und ich bin eine Person, ich nehme sehr schnell zu mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es mit dem Alter gekommen ist. Ich meine, ich bin jetzt 28, aber früher konnte ich wesentlich mehr essen und habe nicht so leicht zugenommen. Vielleicht liegt es auch an den Nährstoffen, die der Körper zur Verfügung hat. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es so, dass ich ein Stück Kuchen einfach nur angucken muss und zunehme. Ja, und tatsächlich habe ich dann am Tag ungefähr, ja, immer so um die 100 Gramm Kohlenhydrate gegessen, so auf der Arbeit ein bisschen Obst immer und Milch habe ich viel zu mir genommen. Das hat dazu, also Rohmilch habe ich viel getrunken, die vertrage ich auch ganz gut und das hat dazu geführt, dass ich halt ganz schön aufgegangen bin. Ja, aber ich habe gemerkt, so kognitiv sind so ein paar Sachen, die, ja, ich habe immer so diese Mittagsmüdigkeit gehabt, ich hatte diese Blutzuckerachterbahn, mein Schlaf.
Mit den Kohlenhydraten, ne?
Kohlenhydraten, mit den Kohlenhydraten, ja, absolut. Also ich hatte jetzt nicht so krasse Probleme, aber beim Sport habe ich dann gemerkt, dass ich mich ein bisschen träge und schwerfällig fühle. Also, ja, wie gesagt, ich bin 1,84 groß und ich habe an die 100 Kilo gewogen. Das ist viel zu viel, finde ich. Also für mich zumindest. Manche Leute fühlen sich damit wohl. Ja, das war zu viel. Und deshalb, wenn ich mich zurückerinnere an die Zeiten vor einem Jahr noch oder vor anderthalb Jahren, ging es mir wesentlich besser. Also ich war auch im Training anders, meine Trainingspartner sagen mir das auch. Also die Explosivität fehlt, die Masse ist zwar da, die Kraft ist da, aber die Schnelligkeit fehlt mir, so die im Kopf, die Klarheit fehlt mir manchmal auch. Und das sind alles so Aspekte, die möchte ich nicht missen. Und deshalb esse ich wieder ganz normal Carnivore. Das ist schon, lohnt sich schon. Und tatsächlich waren meine Blutwerte, sind auch nicht mehr so gut wie damals. Also
Was war denn da bei den Blutwerten, was sich da verändert hatte?
mein Vitamin A-Wert. Ich habe sehr viel Leber gegessen. Also ich esse immer noch sporadisch Leber. Sagen wir vielleicht in der Woche esse ich ungefähr 100 Gramm Leber. Jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Und die sind nach. Ja, ich weiß jetzt nicht, die letzten 7 Monate habe ich Kohlenhydrate gegessen ungefähr und die sind dann relativ, ja, die sind nicht so hoch mehr. Also ich hatte optimale Werte, wirklich schon im sehr hohen Bereich von Vitamin A und jetzt sind sie so eher im niedrigeren Bereich. Ich meine, es ist ja auch nur eine Tagesaufnahme in dem Moment, aber das macht für mich schon Sinn. Ja, Eisenwerte sind nach wie vor ganz gut. Was auch noch ein Fakt ist, nachdem ich mein Zonulinwert ist ein bisschen höher geworden. Also ein bisschen. Das ist jetzt nicht so, dass ich einen erhöhten Zonulinwert habe, aber ich glaube auch schon, dass es den Darm ein wenig geschädigt hat. Also die Kohlenhydrate, die ich gegessen habe, das bisschen Obst und die Milch vor allen Dingen, glaube ich. Also das ist auch ein bisschen Völlegefühl entstanden. Das ist halt auch was ich merke, dieses Gefühl, als hätte man nichts im Bauch. Das ist großartig, kann ich sehr, sehr empfehlen. Wenn man mal einfach nur ein Steak isst oder eine reine Fleischmahlzeit und ja, man hat das Gefühl, wenn man adaptiert ist zumindest, dann hat man das Gefühl, als hätte man einfach nichts im Bauch. Und danach kann man trainieren gehen, alles, das ist schon ideal. Das mag ich an Carnivore sehr, also gerade in Verbindung mit dem Sport.
Ich habe den Vitamin A-Wert bei mir noch nie gemessen. Also interessant. Also das ist ja jetzt Retinol, vermutlich die tierische Variante, ne?
Ja, richtig.
Glaube, Beta-Carotin hat man nicht im Blut. Kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht, aber. Und Zonulin-Wert, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist ein Wert, der ein bisschen über den Grad des durchlässigen Darms Auskunft gibt, ne? Also der ist dann wohl jetzt gestiegen.
Absolut, ja. Ich habe Symptome, also ich habe keine Hautprobleme, ich habe keine Müdigkeit oder Gelenkschmerzen oder ähnliches, aber ich merke halt, dass Ja, nach Mahlzeiten fühle ich mich sehr, sehr müde manchmal.
Ja.
Das kann auch mit dem Mikrobiom irgendwas zu tun haben. Und naja, wie auch immer. Also das war keine kluge Entscheidung. So, ja, rückbetrachtend war es vielleicht ein ganz nettes Experiment, das mal zu probieren, aber ich denke, ich bleibe da eher bei der klassischen Ernährung, die dazu geführt hat, dass ich ja, gesund geworden bin.
Ja. Und ansonsten, was hast du jetzt da noch für, wie sieht es mit den Zuckerwerten oder mit den Blutfettwerten aus, wie sich die verändert haben? Hast du da auch irgendwelche Anhaltspunkte?
Ja, minimal. Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Die waren tatsächlich nach wie vor sehr, sehr gut. Als ich Carnivore angefangen habe, war mein LDL ein bisschen erhöht. Das hat sich jetzt aber. Also so weit ist alles in der Norm nach wie vor. Da hatte ich keine Probleme. Man hat ja, glaube ich, öfter das Problem, dass das Einwert vom Cholesterin sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, das war das LDL-Cholesterin. Das ist so ein Klassiker, ja, das war bei mir auch der Fall. Das war schon sehr, sehr hoch. Ich glaube, das lag bei 600 oder so.
Oh ja,
Ja, und das hat sich jetzt eigentlich wieder eingepegelt. Und mit der jetzigen Ernährungsweise ist es auch, ich glaube bei 300, ich weiß es nicht genau. Ich müsste nochmal gucken.
Ah ja, okay, es ist immer noch ein bisschen erhöhter. Also bei mir war es auch bei 400, und es ist jetzt bei 180.
Okay.
Genau, aber eben, also ich denke, es liegt daran, dass man sich einfach an Carnivore gewöhnt und irgendwann werden einfach nicht mehr so viele LDL-Partikel hergestellt, vielleicht weil man eben besser fettadaptiert auch ist oder so.
Ja, interessant. Das habe ich auch in dem einen Podcast mit der Medizinerin zum ersten Mal so richtig verstanden. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ja.
Dr. Elke Lorenz.
Sehr, sehr interessantes Thema. Ja, verrückt. Nee, also was das angeht, ist alles ganz gut, was ich auch noch hatte in der Zeit. Ja, das fällt ja manchmal gar nicht auf. Das ist das Paradoxe. Das merke ich auch in vielen Interviews, die ich so sehe, dass man gar nicht merkt, wie schlecht es einem geht, tatsächlich, wenn man sich suboptimal ernährt. Und rückbetrachtend war das auch ein Problem. Ich hatte früher sehr, sehr starke Palpitationen. Also ich hatte auch Extraschläge und ich habe mein Herz immer im Hals gespürt und überall. Und das hatte auch, glaube ich, mit der Schilddrüse zu tun. Und zum Teil, dass das ganze Essen, was ich zu mir genommen habe, dass das aufs Zwerchfell gedrückt hat. Also das war auch noch ein Punkt. Und das hat dazu geführt, dass ja, dass dann einfach der Herzschlag verändert wird. Das habe ich schon öfter gehört von einigen Leuten, die wirklich Verdauungsbeschwerden haben. Und das war bei mir jede Nacht so ausnahmslos. Und die erste Nacht, wo ich keine Ballaststoffe gegessen habe, also das war wirklich die erste Nacht abends Carnivore. Ich habe 600 Gramm per Tag gegessen, eine große Mahlzeit. Ich hatte das Problem nicht mehr. Ab dem Punkt war das Problem gestorben.
Und ist
Also,
es jetzt wieder gekommen?
nein, 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 auch nicht. Ich habe mich halt auch nicht sehr ballaststoffreich ernährt. Also, nee. Ein bisschen Milch, ein paar lösliche Ballaststoffe halt im Obst. Ab und zu mal ein bisschen Weißmehl, muss ich sagen. Also, wenn es mal irgendwie Kuchen gab oder solche Dinge, aber nichts Signifikantes, nee.
Ja, dann wünscht man dir viel Erfolg, dass es jetzt eben, dass du wieder in deine alte Form zurückkommst mit Carnivore.
Danke, danke. Ja, ich bin auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Das Gute ist, man hat halt, wie viele Leute berichten, auch nicht so das Verlangen dann. Nach der ersten Woche, wenn ändert sich das Mikrobiom. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich irgendwie keinerlei Beziehungen mehr habe zu irgendwelchem Süßkram, also, oder zu anderen Dingen. Diese ganzen Gelüste sterben dann auch mit den Darmbakterien, die dann keine Energie mehr bekommen. Es wird nochmal ein bisschen schlimmer, weil es ist wahrscheinlich so, dass dann Dinge in den Blutkreislauf kommen. Also, dass die Bakterien, wenn sie sterben, diesen Abwehrmechanismus haben, Stoffe in den Blutkreislauf zu schicken, die dem Gehirn signalisieren, okay, iss mal Zucker oder ja, Kohlenhydrate. Aber wenn man das überwunden hat, dann, ja, zumindest geht es mir so, dann ist alles okay. Bin ich eigentlich schon an dem
Und
Punkt.
wie sieht's mit Kaffee aus?
Oh ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu bei der Arbeit oder beim Training trinke ich mal einen Kaffee, das habe ich jetzt auch gelassen. Und da merke ich tatsächlich die Entzugserscheinung, auch heute, ja. Also ich kann das unterschreiben, die gängige Meinung, dass Kaffee Gift ist.
Also das willst du jetzt auch komplett lassen mit dem Kaffee.
Gut, ja. Klar, es hilft schon, sicherlich, aber ich merke auch, dass was ich merke, ist nach dem Training, wenn ich müde bin, einen starken Kaffee trinke, mich zum Training quäle, dann habe ich ordentliche Verspannung im Nackenbereich. Das habe ich sonst nie. Also daran liegt, dass dem Körper schon einige Mineralstoffe entzogen werden. Und es peitscht ja eigentlich nur den Cortisolspiegel hoch und gibt die Energie, die eigentlich nicht da ist, so von Hause aus. Und die Energie kommt davon, dass du den Kaffee entgiftest. Also man befreit sich von der Substanz. Der Körper, ja, setzt dann dabei Hormone frei, die sich anfühlen wie Energie, die eigentlich auch nur Stress sind. Und es wird von Person zu Person unterschiedlich wahrgenommen, aber im Endeffekt, ja, es ist nichts, was uns gut tut. Können
Ja. Das denke ich auch. Allerdings, also ich bin immer noch ein Kaffee-Junkie, aber mein Sohn, der keinen Kaffee trinkt und er macht ja jetzt die ganze Zeit Videos, der wird jetzt gerne mit mir irgendwas über Kaffee ein Video machen. Vielleicht muss ich dann mal einen Entzug so machen und darüber berichten regelmäßig.
ja, also ich kann sagen, ich habe nicht viel getrunken, aber also am Tag, so, vielleicht im Schnitt am Tag eine Tasse Kaffee, aber ich merke es, also ich merke es wirklich. Heute ist der zweite Tag, wo ich keinen Kaffee trinke und ja, ich fühle mich schon ein bisschen niedergeschlagen. Klar.
Ja, ich denke auch, dass das eher von dem Kaffeeentzug kommt, als von der Umstellung auf Carnivore.
Gute Frage. Also in der Vergangenheit hatte ich das auch. Ein bisschen, aber das ist jetzt es war keine krasse Müdigkeit, es war jetzt nicht die Keto-Grippe im eigentlichen Sinne, dass ich irgendwie im Bett gelegen hatte, Gliederschmerzen hatte, aber es ist so, ja, so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen abgeflacht, ein bisschen müde, nicht so wirklich aktiv. Das könnte.
Ja, und wie sieht es denn aus mit deiner Frau, die ja schwanger ist? Achtet sie auch darauf, dass sie genügend Nährstoffe durch tierische Lebensmittel zu sich nimmt?
Ja, doch, doch. Also schon, das hat ja jetzt auf jeden Fall Priorität. Also da ging uns schon höher. Ja, ich mache immer eine Menge Shakes, so für so Sachen, die sie so nicht hinterkriegt. Ja, also Leber ist schon eine Sache auf jeden Fall. Und Ruhemilch und ja, genau. Es geht ja auf jeden Fall gut. Dem Kind geht es auch sehr, sehr gut. Man ist gut entwickelt. Überaus groß, also wirklich schon am also größer geht was gar nicht mehr. Das ist schon sehr verrückt. Mal sehen, wie da die Entwicklung hingeht. Und
Jetzt dazu ganz kurz zwei Fragen, wenn das die Zuhörer wissen dürfen. Also,
ja.
ja, genau. Also als erstes die Frage, was für Shakes machst du für sie?
Also ich kann den Shake empfehlen mit Rohmilch. Rohmilch nehme ich meistens. Ja, das ist auch ein sehr kontroverses Thema. In der Schwangerschaft wird ja auch oft empfohlen, also nur pasteurisierte Produkte, nichts Rohes zu essen in keinster Form. Selbst Rohmilchkäse wird abgeraten. Davon halte ich persönlich nicht so viel.
Nee, ich habe auch mal gehört, die Wahrscheinlichkeit, dass man als Schwangere an einem Autounfall stirbt, ist größer, als dass irgendetwas durch irgendeinen Rohmilch- oder Rohfleischverzehr passiert. Also größer als die Wahrscheinlichkeit, an Toxoplasmose eben zu erkranken, ja, genau. Wenn man,
Okay.
ja, aber das ist ja die Toxoplasmose ist ja oft die Warnung auch vor rohem Fleisch, ne?
Ja, genau. Das ist so das Hauptargument dafür, ja.
Genau,
Wie
genau.
Lebensmittelvergiftung oder andere Dinge. Nee, das.
Also ein Shake aus Rohmilch und was noch?
Naja, für den Geschmack Beeren, ein bisschen Eigelb oder Eier, ganze Eier, je nachdem, welche Qualität die haben. Also wenn die gut sind, können auch ganze Eier rein roh. Lieber.
Und Leber. Damit sie eben Leber bekommt. Die Urvölker haben ja alle ihren Schwangeren und den Kindern Leber gegeben, ne?
Genau, richtig. Ja, das ist ganz solide. Es ist erträglich. Manchmal mache ich ein bisschen Proteinpulver rein. Also so, ja, das hat so Vanillegeschmack. Das ist jetzt nicht das Allerbeste, aber für den Geschmack, oh Gott. Das packe ich dann oben drauf. Und dann hat man einen sehr soliden Shake und er trinkt sich ganz gut, also man merkt natürlich diesen Eisengeschmack, ja, und diesen Ja, diesen eigenen, den Lebergeschmack, ich kann ihn nicht beschreiben. Der ist auch von Leber zu Leber unterschiedlich, aber den kriegt man halt nicht weg.
Und ihr schmeckt es nicht.
Nee, 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 nicht so. Kann ich auch verstehen, kann ich auch verstehen. Also, umso mehr süße Sachen ich esse, umso mehr ich so wieder in diese Richtung abdrifte, was man als in Anführungszeichen normale Ernährung beschreibt, umso weniger schmecken mir diese Dinge. Also, ich habe wirklich 2 Jahre relativ strikt nur Carnivore gegessen und ich fand Leber köstlich. Also, die hat für mich nach Kirsche geschmeckt oder ich weiß nicht, was für eine Vergleiche ich da hatte. Wenn ich die heute esse, denke ich mir einfach nur, was, ja, wie hast du das, wie konntest du das vernichten in so rauen Mengen? Also, ich habe wirklich 300, 400 Gramm Leber am Tag gegessen, manchmal noch mehr. Und also, das war so die Zeit rückbetrachtend, wo ich auch sportlich gesehen die besten Leistungen hatte. Heute muss ich mich schon quälen. Ich schneide mir die immer klein, in so Gummibärchenstückchen und dann ja, kaue ich die eher weniger, sondern schluck die einfach runter.
Naja, interessant, dass es da so einen Umschwung gibt. Das ist wirklich interessant, dass es einem dann wieder plötzlich nicht schmeckt. Ja, genau. Und es kommt ja auch, also bei mir war es ja so, ich habe Leber schon ganz gern gebraten gemocht, aber roh hätte ich mir nie vorstellen können. Nie. Und irgendwann kam das, dass ich inzwischen mir denke, gebraten schmeckt es mir überhaupt nicht. Nur noch roh, nur noch roh. Und mit flüssigem Rinderschmalz obendrauf und dann löffeln und salzen tue ich eben auch, ja. Ja, und dass das Baby so groß ist, ist aber, liegt aber nicht an Schwangerschaftsdiabetes.
Nein, nein, nein.
Naja.
Das wurde getestet. Das ist nicht der Fall.
Okay. Es gibt ja immer mehr Schwangerschaftsdiabetes bei Frauen.
Absolut, absolut, ja. Großer Risikofaktor, aber Gott sei Dank nicht. Nein. Also, soweit ist es so, dass ich merke tatsächlich, dass viele, viele Leute auch in der letzten Zeit, hartes Thema, aber auch Kolleginnen und Leute in meinem Alter, dass die Fehlgeburtenrate scheinbar extrem hoch ist bei denen. Ich habe eine Bekannte, die hat insgesamt 3 Fehlgeburten gehabt in den letzten 4 Jahren. Das ist natürlich furchtbar. Und ich weiß nicht, was die Statistik sagt, ob das ein Phänomen ist, was immer mehr zunimmt, aber
Wäre mal interessant nachzuschauen. Also, genau, wäre mal interessant. Ich hatte einmal einen Abgang und da weiß ich auch ganz genau, es war halt auch stressbedingt, gell? Also da hatte ich gerade einen neuen Job begonnen und habe mir dann noch gedacht, oh Gott, jetzt schwanger und wie peinlich und so, wenn ich das jetzt sagen muss. Also oder ja, also ich habe mich riesig gefreut, weil ich habe mich immer gefreut, wenn ich schwanger bin. Aber trotzdem hatte ich so einen Gewissenskonflikt gegenüber diesem Arbeitgeber und siehe da, ja, war natürlich dann relativ schnell der Abgang. Ich bin mir relativ sicher, dass das einfach auch dann, in dem Fall war es natürlich psychisch, ich war dort damals schon Low Carb, also das war jetzt und ketogen eher, also daran lag es nicht.
Ja, Stress ist ein absolut großer Faktor. Also
Genau,
wirklich.
wie du das jetzt auch mit der Neurodermitis ja beschrieben hast, ne? Und das habe ich eben auch mitbekommen bei vielen Sportlern. Also wir hatten jetzt einige Sportler, wir hatten ja auch den Tom Böttcher, der ja diese extremen Lähmungserscheinungen hatte in seinem Sportstudium. Und ich bin auch gefragt worden nochmal von Leuten, ob er geimpft war, weil das auch typische Corona-Impfungssymptome waren. Aber nein, er war nicht geimpft. Also daran lag es nicht. Es war wohl alleine dieser Stress. Ja.
Ja, das darf man überhaupt nicht irgendwie vernachlässigen. Das war für mich auch einer der größten Faktoren bei der Heilung, der Schlaf. Also wenn der nicht optimal war, dann war die Haut auch nicht optimal. Und gerade der Schlaf vor Mitternacht, der ist halt der, der bestimmte, also der den Cortisolspiegel am meisten senken lässt. Und da habe ich gemerkt, erst als ich mich wirklich gezwungen habe, früh schlafen zu gehen, hatte ich die besten Heilungserfolge. Und Zeit hat sich das dann relativ automatisch eingependelt. Nach einem Monat Carnivore, dann nach anderthalb vielleicht. Dann hatte ich auch nicht mehr so das Bedürfnis, nachts wach zu bleiben. Und ich war auch nicht mehr so irritiert von irgendwelchen kleinen Lichtern oder so. Also mittlerweile kann ich einfach in hellen Räumen schlafen, praktisch, wo das Mondlicht reinscheint oder die Laterne von draußen. Das stört mich gar nicht. Damals war das nicht der Fall. Damals hatte ich das Gefühl, dass ich den tagsüber müde bin. Und abends dann richtig aufgedreht habe. Erst abends hatte ich Energie. Ich bin auch immer abends trainieren gegangen, was nicht gerade förderlich war.
Genau, ja. Also das ist für uns auch ein Problem, auch bei mir und auch bei meinem Sohn, der ja auch Carnivore ist. Sind halt im Ort, ist halt Volleyball, spielen wir halt abends oder Skigymnastik wäre abends um 8, von 8 bis 10. Jetzt überleg dir das mal, da kommst um 10 total aufgepusht nach Hause. Und ich sag da eben einfach, mein Mann geht da immer hin, der kann immer schlafen. Aber wir zwei, wir sagen ihm dann immer wieder ab und sagen, nee, es tut uns leid, das machen wir nicht. Das ist einfach die falsche Uhrzeit, um Sport zu treiben. Ja.
Ja, finde ich auch. Ja, und das ist, ich glaube auch mittlerweile daran, also Leistungssport auf dem Niveau ist halt wirklich nicht gesund. Kein
Also
Mensch.
genau, weil diese 2 bis 3 Stunden, die du damals gemacht hast, das ist natürlich auch extrem gewesen, ne?
Also es ist jetzt nicht zweimal am Tag, wie man das vielleicht im Sportstudio macht oder als Profisportler, aber also die 3 Stunden waren schon intensiv, also ja, doch. Also es war halt schon Gewichtetraining und danach halt den Puls, der war eigentlich immer extrem hoch. Also es gab selten Phasen, wo der mal niedrig war. So hat er
Also dein
gegeben.
Ruhepuls war sehr hoch.
Mein Ruhepuls nicht, sondern der Puls beim Training. Mein Ruhepuls ist jetzt tatsächlich höher als damals, weil ich damals wesentlich mehr Sport gemacht habe. Damals war mein Ruhepuls manchmal nachts bei unter 40, ganz, also sehr, sehr niedrig. Und jetzt ist er so bei 60, manchmal 70.
Ja, ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus, was es da für Untersuchungen gibt, welcher Ruhepuls eigentlich wirklich gesund ist.
Gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Ich kenne so diese Standardwerte und ich weiß, dass es da auch ein Spektrum gibt. Also beim Maximalpuls zum Beispiel gibt es ein Spektrum, was ja, ich glaube von 180 bis 220, was so noch im Rahmen ist. Beim Ruhepuls, ja, umso größer das Herz ist, ne, umso trainierter man ist, umso mehr Ausdauersport man hat, macht, umso größer wird das Herz und umso niedriger wird halt die Herzfrequenz. Das ist so, halt so gängig. Ich habe einen Kumpel, der hat einen Ruhepuls, der ist Handballer gewesen, Profi-Handballer, und der hat mir gesagt, dass er einen Ruhepuls von 30 hatte zum Teil. Also extrem, extrem niedrig. Und ja, der musste dann halt auch abtrainieren. Sehr, sehr lange. Der hat vielleicht auch generell genetisch so die Voraussetzung, jetzt nicht den allerhöchsten Puls zu haben. Aber das ist schon beeindruckend. Also jetzt, wo ich nicht mehr so viel trainiere, ist mein Ruhepuls auch höher und das macht halt schon Sinn. Macht schon Sinn, dass der bei 70 liegt oder bei 60 halt so. Ganz, ganz in der Norm. Ja, ich trainiere immer noch eigentlich jeden Tag. Jetzt manchmal nur eine halbe Stunde. Halt nicht mehr so intensiv. Ja. An manchen Tagen trainiere ich ja 2 Stunden ein bisschen länger, aber jeden Tag mache ich ein bisschen was in einem Rahmen und halt auch nicht mehr spät. So. Das fühlt sich für mich eigentlich besser an. Und ja, also Muskeln baue ich bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut auf, obwohl das gar nicht so mein primäres Ziel ist. Es ist auch so, wenn ich mal 3, 4 Wochen Pause mache und zwischendurch eigentlich nur Ringe oder Thai-Boxen mache oder solche Sachen und dann Kreuzheben probiere, dann verliere ich eigentlich nicht an Maximalkraft, was verrückt ist. Also das ist schon beeindruckend. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Da musste ich wirklich um jedes Kilo mehr auf der Stange kämpfen. Also da habe ich immer mit, weiß ich nicht, habe ich immer 1,5 oder 1,25 Kilo sind das, glaube ich, die kleinsten Platten habe ich dann draufgelegt und war froh, wenn ich eine Wiederholung mehr geschafft habe oder ein bisschen mehr mit dem Gewicht. Das Problem hatte ich gar nicht. In den letzten 3 Jahren, wo ich trainiert habe, war es so, dass ich, in den letzten 4 Jahren fast, ja, war es so, dass ich kontinuierlich wirklich stärker geworden bin. Da bin ich schon ganz dankbar, ja.
Ja, toll. Aber das ist ja das, was meistens bei Carnivore berichtet wird, dass der Muskelabbau eben einfach nicht stark stattfindet.
Nee, also was der Fall war, es war, dass ich wirklich ohne irgendwelche Probleme Fett verloren habe, ohne irgendwie großartig drüber nachzudenken, ohne strikt darauf zu achten, wie viele Kalorien ich esse und was genau ich esse, in welchem Makroverhältnis. Natürlich habe ich das schon geguckt, dass ich das irgendwie einpendelt, dass ich genügend Fett habe, auch für die Hormone natürlich und als Energieträger, aber ich habe da jetzt nicht akribisch drauf geachtet, wie das halt so in der Fitnessszene manchmal gang und gäbe ist, da wirklich auf die letzte Kalorie die Makronährstoffe zu füllen. Und das war kein Problem, einfach in eine gesunde Form zu kommen und wenig Körperfett zu haben. Also man hat da irgendwie das Beste aus beiden Welten, meiner Ansicht nach. Ja.
Und machst du jetzt eben wieder roh Carnivore oder gekocht?
Ich merke tatsächlich einen Unterschied. Also ich esse ab und zu noch ein paar gekochte Sachen, aber ich fühle mich besser, wenn ich abends die letzte Mahlzeit roh esse. Dann wache ich morgens erfrischter auf. Also es kommt natürlich auch an, wie sehr man sein Steak durchbrät oder andere Dinge. Das ist auch ein Faktor. Aber wenn ich esse gerne halt Steak Tartar oder Rinderhack einfach roh. Ich habe einen sehr, sehr guten Metzger, also zwei, und da bekomme ich das zu einem sehr soliden Preis und einfach ein gutes Rinderhack mit ein bisschen mit dem Eigelb passt. Das ist eine gute Mahlzeit. Und ja, ich vermisse immer noch ein bisschen das Salz und den Geschmack. Ja, das war auch ein Grund. Das ist ein Grund, der immer ein bisschen schwerfällt. Das ist halt nicht kein großer Genuss, ne?
Aber du kannst es ja probieren nochmal mit Salz. Also roh, also ich mache ja roh mit Salz. Und also ich brauche das. Also da, genau.
Ich könnte es mal probieren. Ich weiß, also der einzige Faktor, ich merke, ich habe keine Krämpfe oder ähnliches. Ich bekomme halt einfach wesentlich mehr Durst. So, das ist nichts Schlimmes, aber ich merke auch, ja, konträr zu dem, was man so hört, dass man 2 bis 3 Liter Wasser trinken soll, oder umso mehr man wiegt, umso weniger ich trinke, umso besser fühle ich mich auch, wenn ich mich so ernähre. Also ich trinke vielleicht 1 Liter. Das reicht, aber wenn ich 2, 3 Liter im Sommer trinke, dann habe ich das Gefühl, ich schwemme meine Nährstoffe aus und ich habe nicht mehr so diese Energie. Ich habe auch nicht mehr so den Biss beim Training. Ich habe nicht mehr so diese kognitive Leistungsfähigkeit. Ich kann meine Konzentration nicht so lange aufrechterhalten wie jetzt gerade. Also ich merke, ich habe heute echt keinen guten Tag erwischt. Ich weiß es nicht, ob es das Koffein ist, aber ja, das ist. Das ist schon krass. Also viel Wasser ist nicht gerade optimal. Also gerade nicht, wenn ich mich so ernähre. So, wenn ich viele Kohlenhydrate esse, dann verzeiht es der Körper schon irgendwie eher. Sondern habe ich jetzt keine großen Einbußen. Und ich habe da auch nicht mehr so viel Durst. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass mein Elektrolytehaushalt nicht ganz so eingependelt ist. Ich weiß es nicht.
Ja, spannend. Im Grunde bist du dann auch so ein Raw Primal Kandidat.
Ja, wenn man so will, schon, ja, natürlich. Ja, aber halt nur mit Fleisch, also Rohmilch und Eier halt auch so komplett, wären auch jetzt nicht so absolut meine erste Wahl. Ich vertrage sie ganz gut, aber die besten Resultate und das beste Gefühl, was ich habe, ist natürlich was Subjektives und vielleicht auch nicht so greifbar für die Zuschauer. Ich fühle mich am besten nur mit Fleisch, ausschließlich Fleisch und Wasser, ja, das ist optimal. Es scheint so zu sein, dass in anderen Lebensmitteln, also wie rohen Milch oder in rohen Eiern, doch irgendwelche Bestandteile sind, die mein Darm nicht ganz so gut verarbeiten kann. Und ich führe das darauf zurück, dass mein Mikrobiom halt so ist, wie es ist. Und da werden ja die Vorstufen für die Neurotransmitter gebildet und ja.
Also ich habe gerade eben, weil wir hier eine neue Käserei haben, die Rohmilch macht und Rohmilchkäse. Und ich habe gerade vorhin ein Stück von so einem schon länger gereiften Rohmilchkäse gegessen. Ich muss sagen, es hat mich im Mund so gejuckt. Ich denke, es war wahrscheinlich auch eine Allergie. Dann ist es im Grunde auch eine Form der Allergie, wenn dieses Jucken im Mund auftritt. Also keine gute Sache. Also ich meide Milchprodukte eigentlich sehr, ja.
Ja, das geht mir auch so. Ich hatte das letztens, da habe ich ein Stück Aubergine gegessen. Aber so richtig schlimmes Jucken. Das hatte ich lange nicht mehr. Als Kind hatte ich das öfter, gerade bei Äpfeln. Aber bei der Aubergine war es extrem.
Ja, aber jetzt, wo du das sagst mit der Aubergine, dass es bei dir juckt, jetzt kommt mir in den Sinn tatsächlich, das hat wirklich, ich kann es auch nachvollziehen, dass es gejuckt hat. Ja. Und es ist ja ein Nachtschattengewächs, Aubergine, ne?
Ja.
Genauso wie Tomaten und Paprika.
Genau. Die sind auch nicht erlaubt im Autoimmunprotokoll.
Ja.
Ja, ich finde zu Recht.
Ja.
Ja, also ja, ich arbeite ja auch mit psychisch Erkrankten zusammen und
Genau, da wollten wir auch noch drüber reden. Mit Schizophrenen, gell?
primär sind das Leute, die im ja, Spektrum der Schizophrenie, deren Erkrankung im Spektrum der Schizophrenie liegt, ja. Das ist ja, das ist eine sehr, 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 sehr krasse Diagnose. Gott sei Dank eine relativ seltene Diagnose. Und ja, also und natürlich, wenn man sich mit Ernährung beschäftigt und so, ich habe ein Buch gelesen, das heißt, dass da gibt es auch eine Diät, die GAPS-Diät, Gut and Psychology Syndrome. Ich bin heute wirklich ein bisschen begriffsstutzig. Ich weiß nicht, wie die Frau heißt.
Das ist Dr. Natasha Campbell-McBride. Sie hat auch einen sehr komplizierten Namen. Sie ist, glaube ich, Russin und ist aber mit einem Engländer, oder McBride muss ja dann eigentlich ein Campbell-McBride muss ja dann ein Schotte oder sowas sein, keine Ahnung. Mit dem ist sie wohl verheiratet, ja.
Ah, interessant, ja. Die hatte auch einen autistischen Sohn. Er hatte, der ist von seinem Symptom befreit und offiziell hatte die Diagnose nicht mehr. Also die kann man nicht mehr stellen, weil durch seine Ernährung über den Darm, also durch die Veränderung im Mikrobiom, ist es dazu gekommen, dass er tatsächlich symptomfrei leben konnte. Und die hat sehr, sehr detailliert darüber geschrieben und das ist eine Lektüre, die lege ich den Leuten sehr ans Herz, aber in den meisten Fällen sind die kognitiv leider nicht dazu in der Lage. Also bei uns in den Fällen die Lektüre wirklich anständig zu verdauen und zu verstehen. Also deshalb versuche ich denen ein bisschen was nahezubringen. Aber das Problem ist, dass ja, das Geld, was denen zur Verfügung steht, den meisten Leuten, das hilft auch. Das wäre nicht möglich, so eine Diät irgendwie effektiv durchzuführen. Dazu kommen halt noch die Medikamente, die sie nehmen, die, ja, die beim Absetzen oft dazu führen, dass massive Absatzpsychosen entstehen. Also, ja, das ist auch dann nochmal schwierig. Man könnte gegebenenfalls, also eine Strategie, die man anwenden könnte, wäre, man könnte die Leute so essen lassen. Was schwierig ist, ne? Aber wir wissen ja alle, wie schwer es ist, sich irgendwie eine Diät anzupassen. Wenn das möglich wäre, dann müsste man die Medikamente absetzen. Das wäre dann die nächste Hürde. Und ja, auf einem Minimum reduzieren. Und danach könnte man halt gucken, wie die Erfolge wirklich sind. So. Das wäre die einzige Möglichkeit, das irgendwie nahezubringen. Aber wie gesagt, das Geld ist nicht da und leider Gottes ist halt auch der Wille nicht da. Also ich glaube, das ist halt auch so, wenn man halt nicht viel vom Leben hat und generell ständig in der Parallelwelt lebt, halluziniert und dann denkt man sich halt, okay, man denkt halt nur an die nächste Mahlzeit sozusagen, man ne denkt halt an den nächsten Dopaminkick. Das ist auch sowas.
Ja, also ich habe tatsächlich einen Schizophrenen im Coaching gehabt. Das war im Oktober. Jetzt haben wir März. Ich habe ihn letzten Monat angeschrieben. Er ist immer noch bei Carnivore, hat 20, 30 Kilo abgenommen, natürlich gut. Also was ihm ganz gut tut. Und er ist auch von der Stimmung her sehr viel besser. Sie sind auch am Überlegen, ob er jetzt eben eine Arbeitsstelle nachgeht. Ist es natürlich, trotzdem waren sie natürlich, ist es wohl, ich weiß nicht, wie es mit den Medikamenten ist, das habe ich jetzt eben nicht erfahren, inwieweit die damit beginnen, die auszuschleichen oder dergleichen, das weiß ich nicht, aber deswegen ist es sehr interessant, eben auch von dir zu hören, dass diese Reduktion, eben dieses Ausschleichen, wirklich Entzugserscheinungen auch dann stattfinden oder wie du sagst, auch nochmal Psychosen, richtig? Also das ist im Grunde ja auch eine Form von Drogen, ne, die man da durch diese Medikamente zu sich nimmt.
Absolut, absolut. Wenn man bedenkt, dass Neuroleptika, generell alle Psychopharmaka, eigentlich eine Fortsetzung der Psychochirurgie sind. Also man hat damit angefangen, Leuten irgendwie am Gehirn, man hat angefangen, sie am Gehirn zu operieren, durch Eingriffe wie Lobotomien oder andere Dinge. Man hat dort bestimmte Stellen im Gehirn punktiert, von denen man wusste, dass sie zuständig sind für bestimmte Erregungen etc., für die Ausschüttung von dem und dem Botenstoff. Und man hat versucht, die irgendwie so zu stimulieren, lahmzulegen oder anderes und ja, es ist eigentlich ein sehr, sehr experimentelles Fach. Wie nennt man das? Also die Herstellung von Psychopharmaka. Und in dem Fall ist es halt, ist das unglaublich. Wenn man bedenkt, wie viele auch schon auf den Markt gekommen sind. Gut, die neuesten haben jetzt nicht mehr so die starken Nebenwirkungen wie die ganz klassischen atypischen Neuroleptika, wo die Leute bei uns extrem Tremor haben. Also die haben sehr, sehr starke Nervenschäden. Die können ihre Hände zum Teil überhaupt nicht stillhalten und haben ja, Zitteranfälle den ganzen Tag, die an Parkinson erinnern, also im fortgeschrittenen Stadium. Und das sind halt Dinge, mit denen müssen die halt leben. Damit nicht genug. Also allein manche Medikamente, wenn man da den Beipackzettel liest und schaut, was die Nebenwirkungen sind, also da sind so Fakten wie, dass das Gehirn schrumpft. Das steht da auch so ganz unverblümt noch relativ harmlos. Also Herzinfarkt. Ja, die Neigung zum Suizid, das ist auch noch ein Aspekt, der stark ist. Man muss sagen, also wir haben das Glück, dass nicht sehr viele Leute suizidal sind in der Einrichtung, wo ich arbeite. Aber es ist leider Gottes doch so, dass der Wille zum Leben dann halt doch nicht da ist, gerade wenn man so zugeballert wird mit Medikamenten. Die haben extreme Wirkung, also. Das kann man nicht unterschätzen. Clozapin zum Beispiel, das ist der Goldstandard das gilt als Goldstandard für Neuroleptika und als das potenteste Neuroleptikum. Und wenn es mal passieren würde, dass ein Klient dieses Medikament bekommt, weil es ist gelegentlich passiert, dass die Pfleger Tabletten ausgetauscht haben oder ähnliches. Also das passiert bei einer Ähnlichkeit des Namens oder manchmal stellen die Leute auch die Tabletten selbst und ja, dann würden die Leute sterben, die Clozapin nehmen, selbst in einer winzigen Dosis. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das.
Wenn Sie, ja, das verstehe ich aber nicht. Also wenn Sie da aus Versehen eine höhere Dosis bekämen, ohne daran gewöhnt zu werden, sozusagen, oder wann würde da?
Sehr langsam anfangen und den Körper daran gewöhnen, ja. Genau. Also eine hohe Dosis ist immer relativ, das steht immer im Verhältnis auch zum Körpergewicht. Es gibt auch Leute, die sind Non-Responder, die nehmen kurioserweise, die haben keine Wirkung von jeglichen Medikamenten. Also, und da ist es dann halt so, dass auch geringe Dosen schon große Wirkungen, also bei manchen Leuten ist es so, dass geringe Dosen große Wirkungen erreichen können. Aber bei unseren Leuten, wenn es vorkommen würde, ich sage jetzt nicht, dass es vorgekommen ist, dass Medikamente vertauscht worden sind, dann ist es halt so, dass die Leute sterben könnten. Klar. Das ist schon der Fall. Wenn wir als Normalsterbliche, also als Leute, die keinerlei Toleranz haben für irgendwelche Psychopharmaka, irgend sowas konsumieren würden, dann, also zumindest Clozapin, würden wir auch ein großes Risiko haben, zumindest schwere Schäden davon zu tragen.
Wahnsinn. Ja, also die sind im Grunde auch dann, befinden sich halt die halbe Zeit im Delirium, ne? Damit so ein bisschen, also weil du jetzt sagst, es fehlt ihnen der Lebenswille. Das bedeutet doch, dass sie ein bisschen wie im Delirium sind.
Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen dahergesagt. Das sollte ich nochmal präzisieren. Also das ist nicht so, dass der Wille zu leben fehlt. Den hat ja der Mensch generell auch in schlimmsten Lebenslagen. Möchte der Mensch ja überleben, tendenziell ist evolutionsbiologisch so bedingt. Aber der Antrieb fehlt einfach und generell die Freude am Leben, der Affekt ist sehr abgeflacht. Und was man auch merkt, ist, dass die körperliche Kraft einfach nicht so da ist. Das ist halt auch sehr, sehr schade. Und wenn man keinen gesunden Körper hat und einfach dadurch ständig müde ist, viel, viel schläft, dann klar, dann hat man halt auch nicht mehr so viel Freude am Leben, würde ich behaupten. Und ja, man merkt das natürlich, ne? Auch wenn die Leute nicht mit einer Depression diagnostiziert sind, also die haben trotzdem. Viele Leute haben halt nicht so diese Lebensfreude und das ist schon eine Traurigkeit, die umgibt, auf jeden Fall.
Und
Ja.
es nimmt ja im Moment alles immer mehr zu, ne?
Ja. Absolut, absolut. Also ich habe mal eine Statistik gesehen, ich weiß nicht, ob die stimmt, aber jeder Zweite, in Berlin zumindest, das habe ich mal in der Bahn gelesen, erkrankt im Laufe des Jahres psychisch.
Im Laufe des Lebens wahrscheinlich, oder?
Des Jahres.
Ach so.
Also ich meine, in der Großstadt ist es ja so, das weiß ich, da habe ich einige Studien gelesen, dass die Leute tendenziell schneller erkranken, also tendenziell mehr Depressionen haben oder andere Erkrankungen, bipolar etc. Aber dass der Schnitt so hoch ist, das hätte ich nicht gedacht. Ja, wurde halt aufgerufen für irgendeine Studie. Das fand ich wirklich verrückt. Also jeder Zweite, das ist. Ja, man könnte sagen, da könnte man noch ein Riesengeschäft drin sehen, wenn man es sieht.
Ja, allein diese Antriebslosigkeit, wenn es eben darum geht, zum Beispiel, also ich merke das halt nur im Umfeld, dass eben Leute dann sagen, ja, sie wollen da und da kommen zu deren der Veranstaltung und dann kommen sie doch nicht. Und na, und wenn sich das dann häuft bei irgendwelchen Leuten und dann immer, ja, konnte mich irgendwie nicht aufraffen oder irgendwas, dann ahnt man halt, es ist im Grunde eine Form der Depression, ne?
Ja, das ist schon ein Klassiker. Also, glaube ich auch. Das ist auch ein bisschen typisch so. Ich rede jetzt viel über die Stadt. Ich rede das sehr schlecht, aber ist nicht alles schlecht. Aber das ist auch so ein Phänomen, was man in Berlin kennt, dass die Leute, ja, doch eher für sich bleiben. Man ist zwar auch, also man hat überall Leute um sich, überall im Unterein. Wenn man wie 99% in der Wohnung lebt, dann hat man überall Leute um sich, aber Kontakt hat man relativ wenig. Draußen ist es halt überall stressig und naja, es ist halt so dieses Phänomen. Umso mehr Leute, ja, von so mehr Leuten man umgeben ist, umso weniger kann man sich dann wirklich mit diesen Leuten identifizieren. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wenn man halt irgendwie aufgewachsen ist, also der Mensch hat sich ja entwickelt im Tribalismus. So. Wir sind ja in kleinen Dorfverbänden groß geworden, also haben uns entwickelt in kleinen Dorfverbänden und das waren nicht mehr als 100 Gesichter, die wir uns einprägen konnten. Und wenn man jeden Tag tausende Menschen sieht, dann klar, dann sieht man die nicht mehr irgendwie als Freund, sondern eher als, ja, als lästige Konkurrenten. Und dann entsteht halt dieses Phänomen dieser Ellbogengesellschaft und ja. Wenn man auch generell auf so engem Raum zusammengepfercht ist, dann ist es so, dass es oftmals stressig wird. So. Ja.
Ja. Naja, und plant ihr dann irgendwann mal rauszuziehen?
Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Ja, doch, ich denke schon. Also, Berlin ist schön, Berlin hat schöne Ecken. Wir wohnen schon in einer relativ ruhigen Gegend, verhältnismäßig. Aber ich denke, langfristig ist es kein so schöner Ort. Wie ja, in der Natur aufzuwachsen für ein Kind. Das ist wesentlich, wesentlich besser. Klar, wir haben einen schönen Innenhof und alles, so die Wohnung ist groß, in guter Lage. Es ist zum Glück so, wenn das Kind rausgehen würde, dann ist es nicht direkt in der Großstadt. Also, ja, aber es ist doch nicht irgendwie dasselbe. Als wenn man mal in den Wald gehen kann und ja, ich sehe da schon eher Vorteile. Es ist auch ein Krampf, hier den Kindergartenplatz zu kriegen. Also ich meine, das Kind ist noch nicht mal auf der Welt und man beschäftigt sich jetzt schon damit. Ja, ist halt auch Mangelware hier in Berlin. Und ja, das ist dann auch, da hat, ich glaube, der Rico Unger auch drüber geredet, das ist dann auch nochmal so eine Sache, die Kinder zu erziehen. So auf diese Art und Weise, die dann relativ früh in irgendwelche Institutionen zu stecken mit Leuten, die halt auch zum Teil sehr überfordert sind, die sich um viele Kinder kümmern müssen und dann, ja, die Kinder so früh aus der Hand zu geben an sich, da gebe ich ihm absolut recht, das finde ich, das ist sehr unnatürlich. Mir persönlich widerstrebt es auch sehr. Also, mein Sohn dann irgendwann halt in 2 Jahren einfach in fremde Hände zu geben, oder was. Instinktiv sagt er schon, selbst wenn die Leute vertrauenserweckend scheinen oder ähnliches, instinktiv sage ich da schon, nee. Deshalb bin ich da auch sehr geneigt, andere Wege zu gehen. Ich schaue mich gerade um nach Alternativen, aber ich weiß noch nicht, ob ich irgendwie hier zumindest in Berlin was Brauchbares finde. Aber mal gucken. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also ich bin zuversichtlich.
Ja. Ja, schön. Na gut. Jetzt haben wir lang genug gequatscht. Genau, bin gespannt, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind uns sicher, dass die Carnivore-Bewegung weiterhin zunimmt, ne? Deshalb haben wir dich jetzt auch mit ins Team geholt und freuen uns, dass du eben als Copywriter dabei bist. Du hast auch eine Copywriter-Ausbildung gemacht, ne? Und vorher irgendwie, was hast du studiert?
Also ich habe Germanistik und Philosophie studiert, eigentlich auf Lehramt. Hauptsächlich, ich dachte, ich werde Lehrer, aber ich habe mich dann umentschieden und dann habe ich nochmal Sprachpädagogik studiert, also Logopädie und Phonetik und all solche Dinge. Und ja, die beiden Studiengänge habe ich gemacht und ja, dann habe ich angefangen, in einer Einrichtung zu arbeiten für psychisch Kranke. Da arbeite ich jetzt noch. Ist auch ein ganz schöner Job. Es ist zwar ein hartes Umfeld, aber ich denke, ich tue was Gutes, auch wenn die Ursache des Problems ist damit nicht bekämpft, so das ist alles nur Symptombekämpfung und da gibt der Staat halt viele, viele Gelder aus. Aber man tut den Menschen was Gutes und deshalb denke ich, ist es ein Job, der für mich moralisch vertretbar ist. Und ja, auch aus finanziellen Aspekten mache ich das natürlich. Aber ich versuche halt schon umzusatteln auf irgendwie was, was ich ein bisschen freier machen kann, wo ich nicht so ortsgebunden bin. Und ja, deshalb arbeite ich halt auch als Copywriter. Ja. Ich habe noch eine Vollzeitstelle. Ungefähr ja, 20, 30 Stunden arbeite ich als Copywriter die Woche, so über den Daumen gepeilt. Für ja, 37 Stunden so die Woche. Da ist ein gutes Pensum. Aber ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich arbeite auch hier auf jeden Fall auch sehr gerne für euch. Ich lerne halt auch immer wieder was Neues und das macht es halt sehr, sehr spannend. Und ja, das Thema ist ja auch für mich eine Herzensangelegenheit. Das ist nicht bei allen Klienten so, und deshalb ist es ja, ein großer Luxus. Ich denke auch, wir werden noch viele, viele Leute erreichen. Ich hatte zwar heute nicht den allerbesten Tag, bin ein bisschen niedergeschlagen, aber ich bin auf jeden Fall dankbar, dabei gewesen zu sein heute. Vielen Dank.
Genau, ja. Nee, war sehr interessant. Und ich denke, viele Zuhörer werden etwas daraus für sich mitnehmen können. Ja.
Ja, hoffentlich.
Okay.
Okay. Ja.
Gut, dann hoffen wir, dass wir uns irgendwann mal wirklich sehen, ne?
Ich komme auf jeden Fall mal rum. Also Sommer spätestens. Ich melde mich da. Bin
Ja.
ich auch
Okay.
Termine. Okay, bis dann.
Ja, bis dann.
Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.